Devils and Demons wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
Moin moin und herzlich willkommen zur 196. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Heute mit einer kleinen Sonderepisode, denn heute startet das Fantasy Filmfest 2021 in Deutschland, zumindest in den Städten Berlin und Stuttgart, dazu gleich mehr. Und ich bin natürlich nicht alleine, der André ist bei mir. Hallo André.
Hallo.
Komplett braun gebrannt aus dem Seychellenurlaub wiedergekommen.
Ja, Rügen, ne? Deutsche Seychellen.
Man muss ja vorsichtig fragen, wenn man so lange nicht da ist. Magst du noch Horrorfilme?
Wir waren in einem einsamen Haus mitten im Wald im Nirgendwo, wo es kein Internet gab. Ich hatte ein bisschen Freitag der 13. Vibes oder beziehungsweise egal, random Backwoods-Slasher-Vibes. Bisschen Wrong Turn. Deutsche Wrong Turn
hatten wir. Deutsche ja. Wrong Turn. Wunderbar. Ja, also unser Thema ist klar, Fantasy Filmfest 2021. Wir erzählen euch gleich nach dem Intro, welche Filme ihr euch unbedingt ansehen solltet und was es sonst noch Wichtiges zum Festival gibt. Also nach dem Intro geht's los.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Das ist eigentlich ja wirklich mal eine tolle Nachricht. Wir sind natürlich immer noch mitten in einer Pandemie, aber es sieht ja mittlerweile schon mal etwas besser aus, dank zahlreicher Impfungen und Co. So, dass eben auch das Fantasy Filmfest wieder in persona physisch, also so richtig stattfinden kann. Und darauf haben wir uns, glaube ich, alle sehr, sehr doll gefreut. Und heute geht es tatsächlich los. In Berlin und Stuttgart könnt ihr in den nächsten Tagen heute, dem 17.10. bis 24.10. euch die Filme, die wir euch gleich vorstellen werden, ansehen. Vom 24. bis 31.10. Ist es in Frankfurt und Nürnberg der Fall. Und vom 31.10. auch ein schöner Startpunkt direkt an Halloween. Mhm. Bis zum 7.11. könnt ihr das auch tun, und zwar in Köln, München und Hamburg. Und André, wir sind ja auch vor Ort, in Hamburg natürlich, in der schönsten Stadt Deutschlands.
Ja. Gut. Immer noch. Obwohl ich nicht mehr da wohne, trotzdem bin ich immer noch dabei, ja.
Und wir sind da vor Ort. Was haben wir denn da geplant? Was können die Leute von uns erwarten? Und ich wollte sagen, was können die Leute mit uns machen?
Anfassen.
Ja, das geht tatsächlich. Also wenn ihr geimpft seid, dann dürft ihr es anfassen.
Wenn ihr geimpft seid und vorher fragt, ja. Consent natürlich wichtig, bitte nicht einfach anspringen. Wir haben dieses Jahr was ganz Besonderes vor, was uns ziemlich freut und was, glaube ich, ziemlich cool wird. Auch wenn wir ein bisschen aufgeregt sind, weil wir das einfach natürlich nie gemacht haben und es ein First Try wird. Wir werden dieses Jahr quasi so ein bisschen das Fantasy Filmfest Radio in Hamburg sein, das Podcast Radio. Wir arbeiten zusammen mit dem Fantasy Filmfest dieses Jahr. Wir dürfen, beziehungsweise und auch mit dem Savoy Kino, da findet das Festival ja jedes Jahr statt. Dem schönsten Kino in Hamburg, glaube ich, kann man mit Fug und Recht behaupten. Vor allem ein O-Ton-Kino für alle Freunde des Originaltons. Und dort haben wir sowohl mit den Veranstaltern des Fantasy Filmfests, aber auch eben mit dem Betreiber des Savoy-Kinos gesprochen und ausgehandelt, dass wir aus dem Kino live podcasten werden für euch. Das heißt, wir werden das Festival täglich oder ziemlich täglich begleiten. Wir konnten jetzt eben, darüber sprechen wir ja heute, einige Filme eben auch schon vorab sehen, dank des FFF-Teams, die uns so einige Filme schon zur Verfügung stellen konnten, vorab als Screener-Links, Presselinks. Werden aber eben auch natürlich noch einiges dann auf dem Festival selbst sehen. Und zudem werden wir eben zum einen mit euch, also wenn ihr selbst da seid, aber eben generell mit dem Publikum interagieren. Das heißt, wir werden uns ein paar O-Töne abholen. Wir wollen natürlich dann auch vom Publikum wissen, wie waren denn die Filme? Gerade natürlich irgendwie solche Granaten, sage ich mal, die vielleicht auch spalten oder die zumindest für einige Furore sorgen dürften oder für geschockte Gesichter.
Kleiner Hinweis, Granaten zerteilen, Äxte spalten.
Das steht auch bald auf unserem neuen T-Shirt. wir wollen natürlich dann so zum einen ein bisschen abfragen, so wie denn die Filme gefallen haben, so ein bisschen O-Töne aus dem Publikum sammeln, was, glaube ich, sehr spannend sein dürfte. Zudem werden wir dann eben solche täglichen Roundups machen, wo wir einfach ein bisschen die Eindrücke vom Festival wiedergeben. Was ist so gelaufen am Tag? Wie sind die Filme so weggekommen? Was war so die Eindrücke des Tages? Und zudem sind wir auch am ein oder anderen Interview dran, was wir eventuell vor Ort führen werden können. Zum anderen mit Filmemachern, aber sicherlich auch zum Beispiel die Menschen des Filmfests, also die Veranstalter werden wir sicherlich auch mal hier und da fürs Mikro kriegen und vielleicht weitere Gäste, die man kennt, wie zum Beispiel einen Daniel Schröckert oder andere Freunde des Hauses, die eh mal dazu Gast sein werden, auch die werden wir sicher mal hinter das Mikro zerren. Das heißt, wir werden quasi eine Woche Mini-Episoden machen. Das heißt, wir werden natürlich nicht jedes Mal jetzt irgendwie 2 Stunden folgen, sondern ihr kriegt einfach regelmäßig über die Woche verteilt, kriegt ihr so kleine Episoden mit Eindrücken, O-Tönen und Co. des Fantasy-Filmfests und das wird, glaube ich, ganz, ganz spannend.
Ja. Auf jeden Fall. Also, und falls ihr, wie gesagt, Lust habt, sprecht uns auch ruhig an, falls ihr mal mit uns schnacken wollt. Oder falls ihr, wie André schon gesagt habt, selber Teil des Podcasts sein wollt und ein paar O-Töne zu den Filmen, genau, die ihr euch angesehen habt.
Gerne, gerne.
Abgeben wollt. Und ja, ich dachte erst so bei deiner Beschreibung von dem, was wir vorhaben, das klang erst so, als würden wir während die Filme laufen im Saal podcasten. So die Leute so, danke, dass ihr hier seid.
Stört ja auch gar keinen. Sitzt so in der Ecke so, ja, also.
So Live-Audio-Kommentar.
Live-Audio-Kommentar im Saal, ja. Finde ich echt ganz gut. Ja.
Aber nur für die Supporter.
Nein, ja. Wir stören euch natürlich nicht während dem Film. Wir sitzen draußen und warten auf euch, wenn ihr rauskommt.
Ja. Wir haben natürlich ein sehr umfangreiches Programm beim Fantasy-Filmfest. Und da sind einige Kracher bei, da sind ein paar Überraschungen bei. Wie gesagt, André hat schon erwähnt, wir haben uns auch schon einige Sachen ansehen dürfen und wollen euch ein paar Sachen vorstellen. Und es gibt natürlich auch mal auch so ein gewisses Rahmenprogramm oder nicht Rahmenprogramm, aber einen gewissen Programmablauf. Es gibt einen Eröffnungsfilm, es gibt ein Centerpiece, also sozusagen den Hauptfilm, es gibt ein Special Screening, es gibt natürlich wieder die Get Shorty, den Get Shorty-Wettbewerb, bei dem die ganzen Kurzfilme laufen und es einen Gewinner geben wird. Und das Festival eröffnet wird ja von einem Film, der, ja, würde ich schon sagen, geht schon fast Richtung Blockbuster, könnte man meinen. Also Nawod Papuchado, der ja unter anderem Big Bad Wolves zum Beispiel schon gemacht hat und Rabbies, die ja alle beide schon auf dem Fantasy-Filmfest liefen, hat einen neuen Film, Gunpowder Milkshake, mit Lena Headey, mit Karen Gillian, mit Angela Bassett. Großes Star-Aufgebot dabei. Und André, du hast den Film schon gesehen. Was kannst du uns dazu sagen?
Ja, Blockbuster, allein vom Cast ja auf jeden Fall. Ist halt so ein All-Female, All-Star-Cast, ein bisschen kann man eben sagen. Gerade eben so auch aus der, also aus zum Beispiel Michelle Yeoh, so ein bisschen aus der aus dem asiatischen Action-Kino, war ja auch gerade in Shang-Chi zu sehen, aber natürlich auch Klassiker gedreht wie die Geisha und Crouching Tiger, Hidden Dragon, aber eben auch eben Lena Headey, die man natürlich vor allem aus Game of Thrones kennt, aber natürlich auch vielen anderen Filmen, unter anderem auch im Genre-Kino hier und da zu sehen gewesen, mehrfach. Ich meine, wir hatten sie ja auch hier, Late to Rest, ja, ne, wenn ich doch kurz dran erinnern darf. Und von daher, also der Film ist im Grunde, und das klingt zwar abwertend, soll es aber gar nicht sein, aber so ist es einfach zu beschreiben, es ist ein Female John Wick-Klon. Ja, also er schlägt ein in die sehr, sehr, sehr umhypte Subgenre des Gun-Fu so ein bisschen, nur eben hier mit Karen Gillian in der Hauptrolle eben als junge Assassinen, die sich durch einen Komplott schießen muss, der sowohl ihre Mutter, das ist Lena Headey, betrifft, als auch einen Orden aus Female Assassins, eben mit dieser ganzen Female All-Star-Cast, die da alle eben ihre Rollen spielen und die eben sehr, sehr viele Bad Guys wegmachen muss, um sich aus einem Betrayal-Plot zu befreien. Also der Plot ist, wie gesagt, relativ dünn, kennt man alles schon aus eben Filmen wie John Wick, aus Nobody und Co., nur eben mal hier komplett eben mit Female Power hinter den Waffen. Und das ist alles durchaus unterhaltsam, aber eben es ist auch more of the same, das muss man ganz ehrlicherweise sagen. Ich habe den Film gut weggucken können, ich war aber jetzt nicht geflasht, weil da jetzt nichts drin ist, was man in anderen Genre-Vertretern so noch nicht gesehen hat. Ich muss auch sagen, Karen Gillian hat mich nicht komplett überzeugt. Ich finde sie super. Ich finde sie in Filmen irgendwie wie, also klar, Guardians of the Galaxy, aber auch zum Beispiel in den Jumanji-Filmen fand ich sie mega lustig. Das kann sie gut einfach. Und hier diese sehr Badass-Rolle, die da halt irgendwie 30 Typen vermöbelt, die alle 3 Köpfe größer sind als sie. Das habe ich ja nicht in jeder Szene so richtig abgenommen. Dafür wirkt sie teilweise einfach irgendwie zu zierlich und so. Also, ne, das war einfach ihre Rolle als Badass-Frau. Habe ich ihr nicht ganz abgekauft, so, aber das liegt, glaube ich, einfach daran, dass sie für diese Rollen nicht ganz geschaffen ist. Aber trotzdem hat sie es gut gemacht, so. Und der ganze Film hat halt ein super schnelles Pacing, es ist viel geballert, es ist viel gekämpft. Ist so halbwegs blutig, aber auch da lehnt sich aus dem Fenster. Also, so Nobody zum Beispiel war da deutlich brachialer und härter. Also, man darf jetzt auch nicht wieder das absolute Blutbad erwarten. Das ist jetzt kein Heroic Bloodshed, sondern es ist einfach ein solider Actionfilm. So. Und, aber als Auftakt, ich glaube auch wieder, das ist ein Film. Ich habe ihn halt zu Hause eben auch als Pressescreener geguckt. Ich glaube, im Kino funktioniert der eh nochmal besser, weil das auch, glaube ich, das ist ein guter Eröffnungsfilm, glaube ich, für ein Filmfest, weil der schon ein hohes Tempo hat, der ist bunt, der ist laut und das klappt, glaube ich, im Saal auf jeden Fall mit Publikum deutlich besser als allein zu Hause. Von daher denke ich, der wird auch im Kino nochmal ein bisschen gewinnen, könnte ich mir gut vorstellen.
Der wurde auch in Berlin gedreht, ne?
Unter anderem, ja.
Zum Teil. Ja, ja. Und der Regisseur Nawat Papuchado, der ist auch anwesend beim Fantasy Filmfest in Hamburg. Logischerweise dann am 31.10. und heute, glaube ich, in Berlin, wenn ich mich nicht ganz irre. Ich glaube,
müsste,
Berlin,
ja.
Und Hamburg, ja. Also da, also heute müsst ihr euch beeilen, wenn ihr die Episode hört und noch sehen wollt. Aber zumindest in Hamburg habt ihr noch ein bisschen Zeit, um euch das zu überlegen. Ja, klingt auf jeden Fall schon mal ganz spannend. The Centerpiece, also der Hauptfilm, sage ich mal.
Vielleicht kann man dazu noch sagen, also eventuell werden wir den Herrn auch im Podcast haben. Das ist aber noch.
Das ist eine sehr vollmundige Ankündigung.
Confirmed. Ja, ich bin ein Freund des Schmackhaftmachens.
Nee, ich verstehe, du bist ein Freund des Unterdrucksetzens, weil jetzt ist es hier quasi gesagt worden, jetzt sind die Beteiligten gezwungen.
Also, dazu. Herr Papuchado. Nein, ja. Also wir sind da gerade dran. Deswegen sagte ich am Anfang schon, wir sind hier im Gespräch mit ein, zwei Filmemachern, die eventuell da sein werden oder eben Beteiligten. Finde ich, können wir euch mal anteasern. Wenn es nicht funktioniert, schade, aber wir sind da im Topf und vielleicht können wir mit ihm in Hamburg sprechen, dann hört ihr ihn hier auch hier im Podcast.
Genau, merkt euch einfach den Namen der Person, die das eben angekündigt hat. Ich war es nicht, kleiner Tipp. Also,
danke, Pascal. Ja.
Das Prunkstück des Festivals ist ein schwedischer Film namens The Innocents. Nicht zu verwechseln mit dem Film von 1961, den wir ja schon mal besprochen haben, aber tatsächlich auch gar nicht so weit entfernt von diesem Klassiker, denn es geht auch in diesem Film mal wieder um böse Kinder, um es mal ganz salopp zu sagen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich so die Plotbeschreibung gesehen habe im Vorfeld, dachte ich so, oh, das haben wir doch alles schon gesehen. Chronicle, können sich vielleicht einige von euch erinnern, dieses Found Footage, Jugendliche werden, bekommen Superkräfte, oder Brightburn, die böse Superman-Variante, oder New Mutants ist auch ein Beispiel jetzt aus der X-Men-Reihe zum Beispiel. Und da habe ich jetzt nicht besonders innovatives Kino erwartet, aber ich muss gestehen, als ich mir den Film angesehen habe, war ich echt umgehauen. Also aus mehrerlei Gründen. Also zum einen war meine Laune erstmal komplett im Keller nach Ende des Films. Das hätte ich überhaupt nicht erwartet. Denn zu dieser Komponente aus so Chronicle, Brightburn, New Mutants etc. mischt sich noch so eine stimmungsvolle Hereditary-Komponente, würde ich mal so sagen. Und wer da weiß, was für gute Laune dieser Film gemacht hat, der kann sich ungefähr vorstellen, wie das mit The Innocents ist. Und auch hier ist es eben, wie gesagt, so, dass es um Kinder in diesem Fall, nicht Jugendliche, sondern wirklich Kinder, Kleinkinder, die sind, ich glaube, irgendwo, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr, ich würde mal sagen, irgendwas zwischen 9 und 12, glaube ich, so, in dem Dreh. Und es sind mehrere Kinder und die verbringen sozusagen ihren Sommer in Schweden, die wohnen auch da, aber man sieht halt, wie sie den Sommer verbringen und sie entdecken halt nacheinander, dass sie da gewisse Kräfte haben und man sieht, wie sie damit umgehen und das ist am Anfang irgendwie noch so, ja, relativ entspannt, es geht ja eher so um Kleinigkeiten, hier mal einen Stein verschieben, hier mal einen Stein fliegen lassen und so eine Sachen, aber das eskaliert dann im Laufe des Films richtig heftig und bietet auch echt ein paar bitterböse, extrem harte, sowohl physisch als auch psychisch harte Szenen, die auch echt grenzwertig sind teilweise. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da zumindest Leute, die jetzt nicht darauf gefasst sind, dass sowas passieren wird, durchaus vielleicht das Kino frühzeitig verlassen könnten. Aber das sollten sie nicht, denn der Film ist wirklich, wirklich fantastisch, weil er auch so eine gewisse Distanz wahrt. Es wirkt sehr dokumentarisch und sehr realistisch, auch so wie es gefilmt wird. Aber dadurch erst recht erschütternd. Und da muss ich sagen, das hat mir richtig gut gefallen. Gerade eben, wie sich so das Böse und das Unheil so langsam seinen Weg bahnt. Das ist auch alles gut inszeniert. Hat auch so einen Coming-of-Age-Part noch mit drin. So einen leichten, der das Ganze noch so ein bisschen füttert. Und echt super, super KinderdarstellerInnen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, die haben mich richtig überzeugt. Also wenn ihr die Gelegenheit habt, den auf dem Fantasy-Filmfest zu gucken, unbedingt gucken. Aber seid darauf gefasst, dass der Film ein sehr bedrückendes Gefühl vermutlich bei euch hinterlassen wird. Und ich freue mich schon drauf, wenn André den Film sehen wird, denn dann sitze ich daneben und werde ihn den ganzen Film über beobachten und seine Reactions abwarten.
Ja, ich hatte ja schon gesagt im Vorfeld, ich hatte Vergleiche gelesen, es lief vor ein paar Jahren, lief dieser polnische Film Playground beim FFF, der eben auch einen True-Crime-Fall mit zwei Kindern gezeigt hat, die eine sehr, sehr krasse Tat vollüben. Die sieht man auch eben on screen dann eben sehr ausführlich. Und da haben nach dem Film saß in meiner Reihe ein alter Mann, der angefangen hat zu weinen nach dem Film. Und draußen im Foyer haben sich die Menschen sehr darüber, es gab zwei Menschen, die sind sofort zum Theaterleiter gegangen, haben sich beschwert, warum er sowas auf der Leinwand zeigt. Also so ein bisschen in die Richtung, vielleicht in einer anderen Art und Weise, aber solche Reaktionen klingt für mich jetzt so, ich habe ihn ja noch nicht gesehen, könnte Innocence vielleicht auch hervorrufen, habe ich so ein bisschen so gefühlt.
Also ich glaube, für das Publikum auf dem Fantasy Filmfest wird das jetzt nicht zu krass sein, das glaube ich nicht, vielleicht emotional. Aber der lief ja meines Erachtens in Cannes und da gab es wohl einige Leute, die dort den Saal verlassen haben, weil sie jetzt nicht damit gerechnet haben. Aber ja, war ein Überraschungseffekt, sag ich mal. André, du bist ja ein großer Fan von Jean Dujardin und vor allem seiner Filmreihe OSS. Und da hast du dich sicherlich sehr gefreut darüber, dass zum einen der dritte Teil endlich in die Kinos kommt, aber dass es auch auf dem Fantasy Filmfest ein Special Screening dazu geben wird.
Ja, auch so ein Film, den man, naja, doch, nicht erwarten würde ich nicht sagen, aber es ist natürlich so eine reine Komödie, auch was anderes, aber in seiner Art und Weise, wie OSS ja die Reihe arbeitet, dann wieder doch irgendwie ganz, ganz treffend, denn bitterböse ist sie ja trotzdem. Jean Dujardin schnüpft erneut in die Rolle des Agenten OSS 117 oder auch Hubert Bonisseur de la Batte, der französische Franzose, seit es Frankreich gibt und der sein Land liebt und der immer ein Porträt seines aktuellen Präsidenten in der Hosentasche trägt, um es dreimal am Tag zu küssen. Und ja, das Ganze ist natürlich eine komplette Hommage an schon natürlich auch Bond, aber es gab ja auch früher richtige OSS-117-Filme, also ernst gemeinte Bond-Verschnitte.
Quasi der berühmt-berüchtigte Euro-Spy-Film oder das Subgenre, was damals vor Bond und mit Bond quasi ins Leben
wurde. Genau, also Frankreichs Agenten-Klassiker, sag ich mal. Und das ist eben, oder die OSS-Reihe, ja, dritter Teil jetzt, sind eben Hommagen beziehungsweise Persiflage-Satire eben auf dieses Genre, auf diese Reihe, auf Agentenfilme überhaupt. Und ja, wie gesagt, Dujardin finde ich eh super, nicht nur in OSS, den sehe ich immer gern, egal ob hier in Deerskin, der letzte oder vorletzte von Quentin Dupieux war ja drin, aber auch anderen Filmen, Monuments Man war ja drin, Wolf of Wall Street hat sogar eine Rolle gehabt. Artist natürlich, klar, genau. Ich finde den eh super, aber OSS, die ersten beiden Filme lieb ich, die sind so on point, was sowohl die Inszenierung der Zeitepoche, in der sie spielen wollen, angeht. Ja, also wenn er Auto fährt, dann sitzt er halt vor dem Greenscreen mit seinem Lenkrad und steuert das hin und her. Und es ist alles so richtig schön eben so auf 60s Agentenfilme gemünzt. Und das ist, die Wirkung erzielen die Filme. Und er schafft es auch, weil er auch als Typ diese Agenten, zum einen, er kann trotzdem im Anzug, wirkt er sehr charmant und eben sehr sophisticated, aber gleichzeitig spielt er halt diesen kompletten Volltrottel eigentlich, der über die Stränge schlägt, der sich halt eigentlich mit nichts auskennt und sich eher so als Agent durch, also zuschlagen kann er, aber sonst nicht viel. Also er stolpert sich eher mit Glück und als Verstand durch seine Fälle. Und das Ganze wird dann noch teils unterfüttert von doch hier und da sehr bösem Humor auch. Es ist politisch auf jeden Fall nicht korrekt. Das muss man einfach so sagen. Ich glaube auch, das ist ein Ding, was sehr spannend wird, wenn jetzt im Jahr 2021 nochmal so ein Film kommt. Denn die anderen beiden sind ja noch aus den 2000ern. Und da, auch da hat Humor immer noch anders funktioniert als heute. Also teilweise auch ein paar Gags aus den anderen beiden Filmen sind nicht so gut gealtert, wenn man an die heutigen Umgangstöne denkt. Deswegen muss man das bei diesen Filmen auch ganz krass im Zeitkontext, in dem sie spielen sollen. Das ist immer bei den Filmen nämlich ganz wichtig. Und das ist auch beim dritten jetzt so. Nämlich im neuesten Film From Africa with Love geht es für ihn nach Afrika, besagt. Und er muss dort, er ist eigentlich im Ruhestand und muss aber nochmal, weil er natürlich der Beste ist, nochmal einen Fall aufnehmen, den sonst keiner lösen kann. Und im neuen Teil bekommt er zum ersten Mal einen Sidekick, hat er in den ersten beiden Filmen nicht gehabt, denn er hasst es, er will alleine arbeiten natürlich, wenn man schon Profi ist. Und der Film spielt ein bisschen damit, dass er natürlich älter wird, ne? Desjardins ist mittlerweile natürlich die anderen beiden, der letzte Film ist jetzt auch über 13 Jahre her. Er ist auch gealtert als Schauspieler, das wird auch ein bisschen in den Film mit inkludiert. Er ist der alternde Agent, der zwar mal die große Nummer war, aber auch nicht mehr so alles kann und gerne mal außer Atem kommt, wenn er mal eine Verfolgungsjagd hat. Und dann stattdessen gibt es halt den Sidekick, ein junger, dynamischer Typ, der auch noch queer ist, was er überhaupt nicht ab kann und der dann aber eben die Show quasi stiehlt. Und das ist so ein bisschen dieses Alt versus Neu-Ding, was da einmal drin steckt. Aber ansonsten sind eben wieder die Klassiker drin. Er stolpert sich da durch, beleidigt erstmal alles und jeden und die ganze Kultur des Landes, wo er reinstolpert, weil er sich überhaupt nicht auskennt und Frankreich ja sowieso das Beste ist, was es gibt und versucht natürlich seine französische Kultur dann den Afrikanern beizubringen. Und wie gesagt, das ist alles politisch nicht ganz sauber, wenn man im Jahr 2021 spricht. Aber auch hier natürlich Bedenken, der Film soll quasi vor 40, 50 Jahren spielen. Und zudem schafft der Regisseur Nicolas Bedos das auch so zu drehen, dass es nie offendend ist, sondern Desjardins oder sein Charakter Delabat, wie auch in den anderen Filmen, kriegt auch immer die Quittung für seinen Blödsinn. Also wenn er Scheiße erzählt, kriegt er dafür auch direkt auf den Deckel. Also das wird in dem Film nichts Rassistisches oder so stehen gelassen, sondern wenn er irgendwas sagt, was nicht appropriate ist oder misogyn ist, natürlich als Agent wird auch über diese Shows natürlich eher, kriegt jede Frau aufgemacht. Wenn er misogyn halt handelt, kriegt er dafür auch natürlich immer die Quittung. Deswegen, das darf man mit dem Film nicht vergessen. Das ist natürlich nicht wird nicht stehen gelassen, sein Charakter. Von daher kann ich nur sagen, auf der einen Seite, wer OSS-117 mag, die anderen beiden Filme, wird auch hier wieder bedient werden. Ich muss aber dazu sagen, ich kann ihn noch nicht so zu 100% bewerten, denn ich habe ihn jetzt im O-Ton sehen können, im französischen O-Ton mit Subtitles. Ich kenne die anderen beiden OSS-Filme nur auf Deutsch, weil, das kommt noch dazu, im Deutschen, in der anderen, also es wird auch im dritten so sein, in den anderen beiden Teilen hat Oliver Kalkofe den Agenten Delabat synchronisiert und das ist herrlichst, weil natürlich man im Deutschen in der Übersetzung auch hier und da leichte Änderungen vornimmt, damit die Gags besser funktionieren. Und auch im dritten Teil wird er ihn widersprechen. Auf dem Fantasy Filmfest läuft aber jetzt auch der O-Ton. Das heißt, die deutsche Version wird jetzt erstmal noch nicht zur Verfügung stehen. Die kommt dann erst später im Heimkino oder im regulären Release, wenn er einen kriegt. Deswegen kann ich jetzt nur vom O-Ton sprechen. Und das Problem ist leider, dass gerade bei Comedy die Witze lesen als Subtitles klappt halt nicht immer. Gerade bei Situationskomiken, wo spontane Sachen eingeworfen werden, da war ich oft so, da war Timing wichtig, da war ich halt so, und dann war, man kennt das ja, dann da stehen die Subtitles teilweise schon da, bevor die Szene kommt, dann hast du es schon gelesen, dann wird das gesagt, dann bist du so, ja, okay, habe ich verstanden, musste aber jetzt nicht lachen. Und ich glaube, in der deutschen Synchro, wenn das dann nochmal so on point mit Kalkofes eigenem Charme noch da reinkommt, glaube ich, gewinnt der Film bei mir nochmal mehr. Deswegen, ich war einfach froh, dass er wieder da ist, weil ich die Reihe mag und ich fand es auch alles wieder lustig, das war gut. Aber es fehlte noch so der super Aha-Effekt für mich, was aber für mich wahrscheinlich eher Synchro liegen wird. Ansonsten kann ich nur sagen, eben, wer die Reihe kennt, guckt ihn euch an, ihr werdet ihn auf jeden Fall sicherlich mögen. Wer mit der Reihe noch nicht in Berührung war, ja, wie gesagt, es ist halt Comedy. Entweder es kriegt einen oder es kriegt einen nicht. Aber die Formel funktioniert, finde ich, immer noch, weil sie eben auch in dem Setting wieder arbeiten. Das Einzige, wo man so ein bisschen halt spielen muss für sich selbst, ist dieses, klappt das jetzt mit diesem Aussondierungsgag, ne? Er ist der alte Agent, der jetzt ersetzt wird durch einen Jüngeren und so. Das ist ja auch nicht neu, das hatte man ja auch schon in vielen Filmen. Ob man das mag und er so ein bisschen nicht mehr nur allein, die alleinige Hauptfigur ist wie in anderen beiden Filmen, das ist das Einzige, was ich so ein bisschen, also muss man sich dran gewöhnen, aber ansonsten auf jeden Fall trotzdem fand ich einen sehr solider bis guter Film.
Der große Hype-Film des Festivals und auch einer der Hype-Filme, gerade eben für Horrorfans des Jahres, ist der taiwanesische Film The Sadness von Regisseur Robert Jabbas, auf den wir ja auch wirklich das ganze Jahr über hingefiebert haben. Wir konnten den Film ja schon sehen und haben uns natürlich auch schon im Kopf wieder ausgemalt, wie krass muss dieser Film sein, wenn alle sagen, das ist der krasseste Film überhaupt. Und so viel sei an dieser Stelle schon mal verraten. Der hat wirklich einiges zu bieten an Splatter, an Gewalt, an Gekröse, an allem, ist aber letztendlich nicht so krass wie erwartet oder vielleicht sogar erhofft gewesen. Aber Gewalt ist ja auch nicht alles. André, das ist ja ein Film, der ja, sehr aktuell ist, um es mal zurückhaltend auszudrücken. Ein Film, der schon quasi die aktuelle Pandemie aufgreift. Die ist ja nun mal in Taiwan, also in dem Land, in dem er spielt, in dem er gedreht wurde, ja eigentlich gar nicht so krass ausgefallen. Das ist ja eines der, sag ich mal, vorbildlichen Länder gewesen. Ja. Und trotzdem ist es ein Film, der sehr ins Gericht geht mit den Politikern, mit der Gesellschaft und wie sie mit der Thematik eben umgegangen sind in Taiwan. Und das macht er anhand einer fiktiven Pandemie in dem Film der Sadness sozusagen, die aus normalen Leuten hyperaggressive und hypergeile Passanten macht, die alles und jeden auffressen und ja letztendlich auch begatten wollen.
Ja, also Jabbas selbst sagt ja, es ist seine Antwort auf die Pandemie, der Film. Und wie du gerade sagst, dafür, dass ich dann da entscheide, also er ist ja ein australischer Regisseur, glaube ich, dass ein australischer Regisseur sich entscheidet, in Taiwan seinen ersten Langspielfilm zu drehen. Ich kannte bisher von ihm vorher nur diesen Kurzfilm, den er gemacht hat, diesen Clearwater, wo wir beide, glaube ich, auch relativ impressed waren, auch von den Effekten und von dem Effekt, so, den der auslöst. Und das ist jetzt sein erster Langspielfilm. Und dann den dann in Taiwan drehen, also nicht in seinem Heimatland und dann auch in eben mit einem Thema, das in dem Land eigentlich nicht stattfindet, beziehungsweise nicht so stattfindet wie überall auf der Welt, dann quasi die Situation umzudrehen und damit einen gesellschaftskritischen Splatterfilm zu drehen. Das ist schon eine weirde Mischung. Und ja, wie es halt immer bei so Filmen ist, der lief dann irgendwann mal dann in Taiwan als erstes. Da gab es dann die ersten Stimmen, die man sich mit dem Google Translator übersetzen musste auf Letterboxd. Und dann langsam schwappte er so hier und da in die ersten internationalen Festivals. Und wie es immer bei so Filmen ist, liest du dann ja alles.
Vor allem in Taiwan selbst kam der Film ja auch gar nicht so gut an.
Verhalten,
weil die Leute zum einen gesagt haben, Kollege, wir sind hier gerade in einer weltweiten Pandemie, den Leuten geht es schlecht, die Leute sterben daran und du meinst nicht danach oder 10 Jahre später einen Film zu drehen, sondern jetzt, sogar während der Pandemie, während hier gerade Leute sterben, das kam nicht gut an. Das war zu aktuell für die Leute. Das ist halt ein bisschen schon so, als wenn 9/11 passiert ist und einen Tag später kommt die Verfilmung von 9/11 in die Kinos. Und das kann man natürlich auch durchaus kritisch sehen, würde ich dem Film hier aber gar nicht so anlasten, weil es schon irgendwie auch ein universelles Thema ist, was auch zu jeder anderen Zeit hätte spielen können. Es ist halt nur gerade eben passend, ja. Mhm. Aber wie du schon sagst, er kam dann international schon auf einige Festivals. Und dort wurde der Film dann schon deutlich mit offeneren Armen aufgenommen.
Ja, in diversen Kreisen bestimmt. Ja, wie es immer bei so Filmen ist, ich wollte es ja gerade sagen noch, also wie es immer dann so bei solchen Filmen ist, sobald sie international langsam rauskommen und die ersten Leute, die sie sehen und dann vielleicht auch es Leute sind, die natürlich vielleicht so ein bisschen damit spielen wollen mit den Erwartungen oder vielleicht auch gehört werden wollen, der Film wurde irgendwie schon alles jetzt genannt in den letzten Monaten. Von der härteste Film der Welt über Vergesst Serbien-Film bis hin zu Hast du nicht gesehen. Also da wurden so viele Buzzwords schon wieder aus dem Genre genommen und in die Welt geworfen, dass man schon wieder dachte, okay, das muss ja der absolut bestialischste Film aller Zeiten sein und der wird ja wahrscheinlich niemals irgendwo erscheinen. Oh mein Gott, das wird ja so krass. Und wie es aber immer so ist bei solchen Szenarien, kann eigentlich jedes Wort zu viel dem Film vorher ja nur schaden.
Und deswegen solltet ihr nur uns glauben. Wir räumen jetzt mal auf mit dieser Kiste.
Genau, räumen jetzt auf mit den falschen Fährten. Denn wir haben ihn zusammen geguckt. Wir hatten eben einen Ansichtslink vom Festival bekommen. Wir haben ihn zusammen auf der Couch bei Chris zu Hause geguckt und waren natürlich beide entsprechend, weil wir haben beide diese ganzen Stimmen gelesen. Und wie es halt so ist, noch wenn man so nüchtern wie möglich in so einen Film gehen will, du wirst ja trotzdem nicht los, was für Eindrücke du bisher von dem Film gesammelt hast durch die Texte und durch die ersten Rezensionen. Wir waren beide nach dem Film so ein bisschen ernüchtert, kann man fast schon sagen. Ja. Aber nicht, weil uns der Film nicht gefallen hat, sondern weil im Hinterkopf immer mitwaberte, wir sehen jetzt gleich das Krasseste auf der Welt. Und dazu muss man auch sagen, hat so ein bisschen ja auch der Verleih, der Weltverleih Raven Banner mit Schuld, sage ich jetzt mal, weil sie den Film auch so ein bisschen so behandelt wie so die heilige Handgranate von Antiochia. Man kriegt die nur ganz schwer. Wir durften ihn auch nur einmal anklicken. Dann ist der Link wie bei einer Mission Impossible Nachricht explodiert quasi. Also die wollen schon sehr, dass der Film noch nicht so breit gestreut wird und dass den Film noch nicht zu viele Leute sehen. Also diese Geheimniskrämerei um den Film, man kriegt ihn nur, man kann ihn nur sehr, sehr ausgewählten Plätzen sehen, plus dann die ersten Worte, die haben natürlich im Hinterkopf schon was gefestigt. Und da waren wir nach dem Film schon erstmal so, ach, das war das jetzt?
Und vor allem, man muss auch dazu erwähnen, wir hatten halt vorher Titan gesehen und ein paar Stunden vorher, und der hat uns ja richtig umgehauen und ist ja auch ein grenzüberschreitender Film vielleicht für einige. Ja. Und da musste der jetzt natürlich erstmal irgendwie mithalten. Und natürlich ist das schon so, der tobt sich auch aus. Ich meine, die Geschichte an sich, die ist vielleicht sogar vielleicht der Schwachpunkt des Films, weil er irgendwie daraus fast ein bisschen zu wenig macht. Die ist halt sehr rudimentär, sehr simpel und auch emotional nicht packend. Also die Hauptfiguren, die sind uns relativ, ich will nicht sagen egal, das stimmt nicht. Es gibt schon Szenen, da kann man ein bisschen mitfiebern und bangt auch ein bisschen um die. Aber da hätte es vielleicht sogar ein bisschen Tiefgang vertragen können. Aber im Mittelpunkt steht tatsächlich, und das ist vielleicht auch eine Sache, die sich der Film letztendlich vorwerfen lassen muss, wenn er eben sagt, ich bin hier eine Gesellschaftskritik über Corona, über Politik, über die Gesellschaft. Er stellt seine Splatter-Effekt-Kunst schon in den Vordergrund. Da gibt es halt Szenen, die sind halt zum Selbstzweck da. Das ist halt einfach so. Und deswegen würde ich sogar fast sagen, also ihr habt vielleicht auch mittlerweile im Internet und so schon viel gesehen, viel gelesen über den Film und was denn nicht alles ist, wie André eben schon gesagt hat, der neue Serbian-Film und so weiter. Ich würde eher sagen, das ist so ein moderner Kategorie-3-Film aus Hongkong. So, wer sich an diese ganzen alten Untold Story und Dr. Lamp und sowas alles erinnern kann. Das geht eher so in diese Richtung, würde ich sagen. So, das ist vielleicht sogar ein Film, den man nicht mal zu 100% ernst nehmen muss. Und der halt einfach von seinem Tempo lebt und von seinen Splatter-Effekten. Aber das ist nicht grenzüberschreitend. Das muss man ganz klar sagen. Also für ein Mainstream-Publikum vielleicht, aber das wird sich den Film eh nicht angucken, sondern ihr, die auch Horror verwöhnt seid. Und da gibt es auch ein paar unangenehme Situationen und auch ein paar brutale Schandtaten zu sehen. Aber in den Momenten, in denen The Sadness dann zum, sag ich mal, so einen Moment erzeugen könnte.
Skandalfilm werden könnte.
Ja, oder so einen Moment haben könnte, wo man sich anguckt und sagt, nee, das haben die jetzt nicht gemacht, oder? So eine Szene gibt es in dem Film nicht. Der blendet dann, und man muss auch vielleicht sagen, zum Glück, auch ab. Es gab ja diese eine Szene, ich will jetzt nicht spoilern, aber André weiß ja, welche Szene ich meinte, wenn ich jetzt sage, über die man schon im Vorfeld geredet hat. Und da hat man auch gedacht, nee, das machen die nicht im Film. Und nein, sie haben es zwar gemacht, aber sie haben es nicht gezeigt. Also ja. Das ist schon so, dass der Film seine nicht in die Geschmacklosigkeit abdriftet. Und das finde ich auch gut, tatsächlich. Das gerade enttäuscht vielleicht ein paar Splatter-Kiddies, aber um noch so einen gewissen Grad an Seriosität und Ernsthaftigkeit zu bewahren, blendet der weg. Und das ist absolut die richtige Entscheidung.
Ja, er macht halt vor allem eine Sache, weil es eben durch, Chris hat ja schon gesagt, diese, es sind ja keine Zombies, es sind ja quasi Infizierte, eher so 28 Later-mäßig. Und der Knackpunkt ist halt, die werden nicht nur gefräßig, sondern auch geil. Also es geht da eben um sexuelle Gewalt. Aber, und das war nämlich, ich dachte, also was ich gelesen habe, ich dachte halt, die sexuelle Gewalt wäre das, was so schockt. Und das tut sie auf eine gewisse Weise, aber nicht so, wie ich es dachte. Weil, wie Chris gerade sagt, immer wenn, gerade wenn sexuelle Gewalt dann explizit werden würde, blendet der Film ab. Das war gut, weil er sich, wie Chris auch sagt, er behält sich so eine gewisse Würde. Also er wird halt nicht komplett sleazy Exploitation, sondern er bleibt halt ein Horrorfilm. Und das macht den Unterschied aus zu anderen Filmen, die eben oft mit dem in den Topf geworfen wurden, die halt dann voll draufhalten und dadurch halt auch schon wieder so drüber und lächerlich werden. Sondern das macht der Film halt nicht. Wenn es so krass wird, dass es, wo du jetzt denkst, oh, jetzt wird es gerade richtig schlimm und auch unangenehm, aber nicht auf die gute Weise unangenehm, sondern auf die Weise unangenehm, dass es ausschlachtend wird, wie gesagt, gerade in Bezug auf sexuelle Gewalt und Vergewaltigung und so weiter, dann macht der Film die Blende und dann kannst du den Rest nämlich denken, das ist schlimm genug. Aber das heißt eben nicht, dass der Film, der ist blutig wie Sau, der wird geschnetzelt, da gibt es krasse Effekte, die sind gut gemacht, das ist alles handwerklich richtig sauber und sieht gut aus. Das hat der Film alles. Und deswegen, und das wird Genre-Fans auch erfreuen, die darauf abfahren und auf Gorehounds wirklich befriedigen. Aber eben, es ist nicht dieser komplett neue Wahnsinn, den man noch nie gesehen hat. Das ist der Film halt nicht. Und wenn man sich da mit dem Bewusstsein auch ins Kino geht, dann kann der Film auch nur gewinnen. Weil wie gesagt, wir saßen nach dem Film wirklich da, waren so, ach jo, das war das jetzt so. Aber es war der erste Moment. Und darüber nachgedacht haben, war es dann so, ja, aber trotzdem war es ein ganz guter Film. Aber es war halt eben nicht das, was das Internet eben schon wieder aufdrücken will.
Ja, und er hat ja auch wirklich ein paar einzelne Setpieces, falls du dich an das Segment in der U-Bahn erinnerst.
Ja, die U-Bahn
ragen dann auch, ragen dann auch raus. Und das sind dann auch wirklich Szenen, die hinterlassen dann auch ein mulmiges Gefühl, weil sie ja auch teilweise auf wahren Begebenheiten beruhen. Wir haben das extra nochmal nachgeguckt, dass es da auch so eine Vorfälle gab. Zum Beispiel, also wir gehen jetzt nicht auf den Inhalt ein, aber das ist, wenn ihr dann den Film seht und die U-Bahn-Szene sieht, könnt ihr euch ja mal informieren. Da gibt es tatsächlich auch ein paar Hintergründe zu. Und in diesen wirklich guten Momenten erreicht er dann, finde ich, auch eine gewisse Intensität. Aber davon gibt es am Ende dann ein bisschen zu wenig, um da so ein krasser Überflieger zu sein. Ja. Und es gibt zum Beispiel jetzt keinen großartigen Nervenkitzel und auch keinen Grusel in dem Moment. Also wie gesagt, das ist ein Fun-Splatter. Dafür ist er dann zu bösartig dann doch und auch zu ernsthaft. Das kann man nicht sagen. Aber ja, der ist auch gerade eben aufgrund des Szenarios, was er eben allgegenwärtig für uns alle ist, ist der interessant. André hat es gesagt, der ist sauber inszeniert, gut getrickst und auch mutig, muss man ja sagen. Man muss halt auch so einen Film erstmal während der Pandemie da drehen und das zahlt sich meines Erachtens auch aus. Also da wäre nur ein bisschen Potenzial für noch mehr gewesen. Aber letztendlich muss man sagen, wenn das dein Debütfilm ist, Herr Jabbas, dann will ich noch mehr von Ihnen sehen. So würde ich es mal ausdrücken. Also da geht noch einiges. Und ich würde sagen, ich sag mal so, für Leute wie uns und wie teilweise ja für euch, Leute, die schon immer Kinogrenzen so ein bisschen ausloten wollten und eben früher, sag ich mal, oder heute noch irgendwie so im Ausland irgendwie verbotene Filme von früher importieren und auf Filmbörsen rumsuchen und hier und da die neuesten Grenzerfahrungen suchen sollen, für die ist es Sadness kein krasser, heftiger, neuer Grenzerfahrungsfilm. Aber wer jetzt noch nicht so vertraut ist mit heftigen Filmen dieser Art, der wird trotzdem mit heruntergelassener Kinnlade das Kino verlassen, da bin ich mir sicher. Also auf jeden Fall guckt euch den an, weil es kann durchaus sein, dass ihr ihn zum letzten Mal sehen werdet.
Ja, das wäre fast schon wieder zu viel gesagt, weil das ist ja das, was viele im Vorfeld schon gesagt haben, so dem Motto, der wird niemals irgendwo veröffentlicht, das glaube ich nicht.
Ich sage, er kriegt eine FSK 18 bei uns.
Das weiß ich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass er eine Spio kriegt.
Oder so.
Ja. Dass er eine Spio kriegt, weil er diese zwei Grenzen eben nicht optisch überschreitet. So. Von daher, ich glaube, der kriegt, ich predige das jetzt mal hier, ich glaube, der kriegt bei uns auch hier einen Release, da werden sich alle wundern und dann werden sie den Film gucken und dann so, ach so, okay, sagen. Von daher, man muss bei dem Film einmal damit auch leben, dass der Film einem quasi in der 15-minütigen Szene den ganzen Film erklärt. So eine ganz, ganz schlimme, lange Tell-Don't-Show-Szene. Wo du bist, so, ja, habe ich schon vorher verstanden, aber danke, dass ihr es nochmal on Ton auf der Tonspur nochmal macht. So, das ist einmal noch das Ding, was ich so von der Handlung auch noch relativ schlecht umgesetzt fand. Aber dafür verschwendet der Film dann den Rest der Zeit auch nicht mehr mit Gelaber, sondern macht halt Blut.
Ja, also schaut euch den auf jeden Fall an. Wir haben uns schon noch ein paar andere Filme angesehen und haben vielleicht noch ein paar persönliche Tipps jetzt für euch. Wir wollen euch jetzt auch nicht das komplette Programm nochmal vorstellen. Dafür gibt es ja auch Hefte. Da gibt es übrigens auch Beiträge von André Hecker, habe ich gehört, wenn ihr im Programmheft des Fantasy Filmfest stöbert. Gewinnspiel. Sucht die Texte raus, die er geschrieben hat. Ich habe sie nicht rausgefunden. Es gibt aber keinen Gewinn, aber schreibt sie trotzdem vielleicht unter dem Post dieser Folge. ich habe mir noch Midnight angesehen, der mir ganz gut gefallen hat. Das ist eigentlich ein typischer südkoreanischer Thriller, so wie man ihn aus den letzten 10, 20 Jahren kennt. Die machen nie was falsch im Prinzip. Das ist spannend. Der sieht hochwertig produziert aus, ist audiovisuell komplett auf der Höhe, hat eine gute Besetzung und gerade auch, ich kann mir sogar vorstellen, dass die Tickets vielleicht für den Film jetzt auch sehr schnell weggehen werden, weil wie Ha-Yoon da mitspielt, den wir zum Beispiel aus Gangnam Asylum kennen, aber viele werden ihn aktuell auch aus Squid Games kennen, also der erfolgreichen Netflix-Serie und deswegen gehen die Tickets da bestimmt rasant weg, also sichert euch die jetzt schon. Und ja, ich fand den gut tatsächlich, also der hat schöne Wendungen drin, hat natürlich auch ein paar Logiklöcher, aber ich fand den durchaus nachvollziehbar, interessante Prämisse und vor allem, André, du hast den ja auch gesehen, ich fand das Thema sehr interessant, weil es ja eben um Menschen mit Behinderungen in Südkorea geht und das ist ja auch so ein gesellschaftlich relevantes Thema, was man zum Beispiel gar nicht vergleichen kann, auch wenn das natürlich auch Inklusion auch ein sehr wichtiges Thema in Deutschland ist, aber es ist halt in vielen asiatischen Ländern nochmal anders, da diese Leute teilweise wirklich von der Gesellschaft ausgegrenzt werden, leider natürlich, und das wird hier so ein bisschen aufgearbeitet, manchmal subtil, manchmal sorgt das für ein paar Logiklöcher, aber das konnte ich dem alles verzeihen. Ist jetzt natürlich nicht die Speerspitze des Serienkiller-Thrillers, also ist jetzt kein I Saw the Devil oder irgendwie sowas, aber wirklich sehenswerter Film aus meiner Sicht, aber dir hat er nicht ganz so gut gefallen, glaube ich, wie mir, ne?
Ja, mein Problem war tatsächlich ich möchte nicht mal Logiklöcher nennen, aber ich musste mich bei dem Film öfter fragen, ob der gerade noch mehr gesellschaftliche Themen in Südkorea behandeln will, ich deswegen nicht verstehe, weil er teilweise, finde ich, von den Abhandlungen her oder wie Personen auch gerade in der Öffentlichkeit dann reagieren. Also es gibt halt Verfolgungssequenzen auch unter Leuten und niemand reagiert halt irgendwie. Das fand ich, teilweise war der so ein bisschen off, hat er gewirkt. Aber ich weiß halt, wie gesagt, nicht, also dass die Behinderung und dass Menschen mit Behinderung in Südkorea auch lange einen schlechten Stand hatten oder teils immer noch haben, habe ich mal nachgelesen. Das ist halt so. Also das Thema wird auf jeden Fall damit behandeln. Das ist auch sehr offensichtlich. Aber es gab noch so ein paar andere Dinge, wie zum Beispiel unter anderem so unterlassene Hilfeleistung. Mhm. Es gibt teilweise Szenen, da beobachten außenstehende Szenen, wo ich jetzt, als wenn ich das sehen würde, würde ich irgendwie einschreiten oder eine gewisse Einschätzung irgendwie für mich vornehmen und da wird im Film einfach nicht drauf eingegangen oder beziehungsweise diese außenstehende Personen reagieren eben gar nicht oder nicht, wie ich es mir denken würde. Und da war ich halt irgendwie nicht so sicher, ist das halt quasi auch ein Thema des Films oder ist es einfach schlecht geschrieben? Und da bin ich aber öfter drüber gestolpert. Aber trotzdem gebe ich dir sonst mit allem, was du sagst, recht. Das ist ein guter Film, der ist sehr perfide, auch gerade eben hier der Hauptdarsteller, der macht das richtig gut, der ist auch richtig fies. Und der sieht gut aus, der Film, der ist gut geschossen, aber das ist ja mittlerweile bei südkoreanischen Produktionen eh fast der Standard, dass sie einfach gut aussehen. Das können sie halt mittlerweile wirklich einfach. Und der war spannend auch teilweise und auch ziemlich erbarmungslos. So, wie gesagt, ich bin zu oft über Stolpersteine geflogen, die mir dann den ganzen Film so ein bisschen madig gemacht haben. Aber wie gesagt, das kann ein sehr, sehr persönliches Ding sein. Es kann gut sein, wie bei dir, dass viele da auch gar nicht drüber stolpern und dann trotzdem ihre gute Zeit mit dem Film haben, so.
Du hast dir auch einen, muss man ja immer bei Nicolas Cage sagen, einen der neuen Filme mit ihm angesehen, der ja hier auch seine Deutschlandpremiere feiert, nämlich Pig. Und der sieht ja erstmal auf dem Poster und auch vom Namen her so aus, okay, das ist jetzt wieder so ein 0815 Trash-Film von Nicolas Cage, den kannst du in die Tonne kloppen, so wie 90% seiner letzten Filme. Aber das ist ein Irrtum.
Das ist ein Irrtum, ja. Vor allem ist es ein Irrtum, weil die Leute völlig falsche Erwartungen in den Film haben. Und das wird, glaube ich, dem Film spätestens, wenn er seinen breiten Release bei uns kriegt oder überhaupt seinen Release kriegt, generell sehr Genick brechen erstmal, weil die Leute mit völlig falschen Erwartungen rangehen, weil ich habe wie oft jetzt schon, ich meine, das ist ein dummes Wortspiel, aber es passt halt so. Viele erwarten halt John Pick, ne? Also es geht darum, dass Nicolas Cage ist halt quasi wie nennt man solche Menschen? Also er lebt halt zurückgezogen im Wald alleine, so in einer kleinen Hütte, hat sich aus der Gesellschaft zurückgezogen und er hat ein Hausschwein. Und eines Nachts wird ihm das geklaut. Und er macht sich halt auf, das wiederzukriegen. Und viele glauben, oder die Erwartungen an den Film sind, glaube ich, er zieht halt los irgendwie mit Waffen und schießt sich halt sein Schwein zurück. Aber nein, so, das ist der Film halt überhaupt nicht. Denn eigentlich geht es um ein Sozialdrama in den USA im Dunstkreis der Restaurantbranche.
Okay. Denn,
ohne so viel zu verraten, sein Charakter, er war halt mal Koch. Oder er war halt in dieser Restaurantbranche und er ist da quasi auch nur noch so lose drin, denn er braucht sein Schwein, weil das Schwein sucht halt Trüffel, es ist ein Trüffelschwein. Die Trüffel verkauft er über Händler an sehr, sehr noble Restaurants und kriegt dadurch halt sein Geld zum Leben. Und man erfährt halt nach und nach, was er denn eigentlich, also wie seine Connection zu der Branche früher war und wen er dann auch so kennt und dadurch erfährt man, also er sucht sein Schwein eben in seiner alten Branche. Und er fährt dann eben einiges über ihn, seine Vergangenheit, aber auch eben einiges über diese Restaurantbranche und wie erbarmungslos die ist, wissen eigentlich ziemlich viele, glaube ich, wenn man allein mal so Sachen wie, keine Ahnung, der Restauranttester guckt oder so. Also dass es auch eine Branche ist, die, glaube ich, untereinander sehr, wo es viele, 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 viel Gerede gibt wahrscheinlich, aber auch eben viel Konkurrenzdruck und so weiter. Und das kommt alles in dem Film mit rein. Aber es ist halt wirklich ein Drama und es wird eigentlich fast nur geredet. Und das wird dem Film, glaube ich, wie gesagt, erstmal nicht gut tun, wenn viele, viele, viele Leute, die jetzt eben Nick Cage aus seinen letzten Jahren vor allem kennen, diesen Film gehen und erwarten, dass er eben gleich irgendwie mit Bogen Wrong-Turn-mäßig aus dem Wald kommt und Leute erschießt und sein Schwein jagen will. So, nein, ist es halt nicht. Es ist ein sehr, sehr ernstes Drama mit einem fantastischen Nicolas Cage, der in diesem Film halt mal wieder zeigen kann und darf und tut, dass er halt schauspielern kann. Und dass er eben nicht nur Rage Cage ist, der rumbrüllt und Quatsch macht und Tomaten wirft in Colors Out of Space, sondern dass er ein ernstzunehmender Schauspieler ist und wirklich in dem Film sehr, sehr rührende Szenen hat. Und ja, ich fand ihn super. Nicht nur, weil er anders ist als alles, was man von ihm in den letzten Jahren gesehen hat und kennt. Und nicht nur, dass er meine Erwartungen gebrochen hat, sondern es ist einfach ein sehr guter Film. Es ist ein sehr, sehr rührendes Drama eben. Und ich kann den nur empfehlen. Aber wie gesagt, stellt euch drauf ein, es ist kein Cage-Film. In dem Sinne.
Das klingt erstmal gut. Ich bin gespannt. Ja. Gespannt dürft ihr auch sein auf einen Film aus China bzw. Hongkong, nämlich das Vermächtnis, wenn man so will, von Benny Chan, einem Regisseur, der auch sehr oft mit Jackie Chan zum Beispiel zusammengearbeitet hat, der auch A Moment of Romance gedreht hat, ein sehr, sehr guter Film. Und der hat mit Raging Fire quasi seinen letzten Film gedreht, denn er ist mittlerweile verstorben, also er ist letztes Jahr im August verstorben. Und das ist sein letzter Film und mit dabei ist Donnie Yen, den dürftet ihr vermutlich alle kennen, auch wenn ihr euch nicht mit dem asiatischen Kino so auskennt. Und herausgekommen ist ein Film, der in China, glaube ich, so ziemlich fast alle Kinorekorde gebrochen hat, die man brechen kann. Das ist irgendwie, und das nur aufgrund der Einspielergebnisse in China, glaube ich, aktuell immer noch der erfolgreichste Film des Jahres 2021. Also der hat da alles weggehauen an den Kinokassen und ich glaube, wenn ihr Bock auf ein richtiges Actionfeuerwerk haben wollt, was hochklassig inszeniert ist mit super Darstellern und Darstellerinnen, dann solltet ihr euch den auf jeden Fall angucken. Feiert hier auch, glaube ich, sogar seine, ich weiß nicht, ob es die Europa-Premiere ist, aber auf jeden Fall die deutsche Premiere. Also da unbedingt reingehen. André, du hast auch ein paar von den etwas kleineren Filmen auch schon gesehen. Was kannst du denn da noch empfehlen, vielleicht in ein paar Sätzen? Was sollen die Leute vielleicht, die sich jetzt die großen Filme alle aufgeschrieben haben, bei den kleinen nicht verpassen?
Ja, also erstmal noch kurz Raging Fire, mega Bock. Ja. Den konnten wir beide noch nicht vorher sehen, aber den werden wir uns dann schön auch in Hamburg im Kino oder im Savoy angucken. Da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Ja, auch die ersten Stimmen sehen, klingen sehr, sehr gut. Da werden schon alte Heroic Bloodshed-Tage irgendwie hervorbeschworen. Ich freue mich sehr. Das wird, glaube ich,
das ist nicht wenige Leute sagen, dass der tatsächlich mit den bisherigen drei John Wick-Filmen den Boden aufwischt. Habe ich jetzt mal reingeworfen hier in die Runde. Ich bin gespannt. Also da muss ich auf jeden Fall.
Eben noch bei The Sadness drücken wir so die runter bei Raging Fire, so, hey, Leute. Nein, aber freue ich mich wirklich sehr drauf. Bei den kleineren Filmen. Es sind auch viele kleine Sachen dabei, die man auf der Uhr haben kann und vielleicht hier und da auch sollte. Zum Beispiel ein Film, der ist mittlerweile auch schon ein bisschen älter, lief jetzt auch schon auf sehr vielen Festivals. Ich finde aber trotzdem gut, dass sie nochmal drin haben, weil es, glaube ich, immer noch viele Leute gibt, die ihn nicht gesehen haben. Das ist Beyond the Infinite Two Minutes. Es ist ein japanischer Film, ein Regiedebüt, das auch Wahnsinn ist, dass das ein Debüt ist. Und da geht es quasi für alle, die One Cut of the Dead gesehen haben. Stellt euch One Cut of the Dead vor, aber ohne Horror, aber dafür mit Zeitreise. Denn der Film ist ein kompletter One-Cut, eben ein One-Shot-Film, in einem Time-Loop. Ein Mann entdeckt, dass er mit seinem PC-Monitor in die Zukunft gucken kann. Und zwar immer 2 Minuten. Und daraus entsteht ein unfassbar krass inszenierter Film, der die Hürde hat, eben ein Zeitreisefilm zu sein, die immer Probleme haben mit ihrer Logik und Kontinuität. Und der Film schafft es, das plausibel aufzulösen, erzählt dabei noch eine lustige, teils spannende und noch eine kleine Crime-Geschichte und noch eine Liebesgeschichte auch noch mit drin. Und eigentlich ist es eine Liebesgeschichte, aber wirft da sogar noch eine kleine kurze Crime-Thriller-Komponente rein. Und im Grunde aber eigentlich bist du die ganze Zeit nur fasziniert, wie sie es schaffen, diesen krassen Time-Loop, weil irgendwann fangen sie an, dann holen sie mehr Monitore. Dann hast du auf mehreren Monitore verschiedene Minuten. Also sie adden dann nochmal, weißt du, da sind es 2. Wenn wir noch einen davor stellen, sind es dann 4 und so weiter und so fort. Und das macht der Film eben alles in einem One-Shot, während irgendwie nachher auf 4 Monitoren der Film quasi parallel abläuft, aber immer 2 Minuten versetzt, aber alle müssen quasi, natürlich die Schauspieler müssen immer auf diese Monitore reagieren.
Ja.
In 2, 4, 6 Minuten ab, das ist absoluter Wahnsinn. Guckt euch das unbedingt an, war ein absolutes Highlight. Ich habe den damals im Rahmen des Japan-Film, oder war es, nee, wo war es denn? Wo habe ich ihn zum ersten Mal gesehen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Irgendein
doch,
Online.
Das war doch das. War das nicht das Japan-Filmfest?
Nee, es war das andere. Wie heißt das? Nicht das Japan-Filmfest, sondern ich komme gerade nicht drauf. Es war ein Online-Filmfestival letztes Jahr. Auf jeden Fall, er lief jetzt schon in einigen Filmfestivals und guckt ihn euch bitte, bitte, bitte an. Es ist wirklich allein, also nur der Aufwand ist absolut bemerkenswert. So. Dann ein Film, den ich noch gesehen habe, Coming Home in the Dark. Ein extrem düsterer Thriller. geht fast so ein bisschen in die Richtung so Blue Ruin, so von der Stimmung her. Es ist sehr, sehr trist, sehr düster, sehr böse. Geht um im Grunde im Kern eine Rachegeschichte, kombiniert mit einem Familiendrama. Und der Film verballert leider so ein bisschen in den ersten 20 Minuten sein schweres Geschütz, was wirklich schwer ist. Das Problem ist, wenn du so einsteigst, dann fällt es dir als Film schwer, das zu halten. Beziehungsweise wenn du schon mit der Messlatte, wenn du die Messlatte schon durchbrichst, dann hast du keine Latte mehr, um danach irgendwie noch wirklich zu schocken oder dich nochmal mitzunehmen. Und das fällt dem Film nachher so ein bisschen auf die Füße, weil du hast quasi schon das Maximum an Härte und Effektivität in den ersten 20 Minuten abgefeuert. Und dann ist danach so ein bisschen okay. Trotzdem solide, fand ich solide. Ebenfalls solide bis gut fand ich Broadcast Signal Intrusion. Das Podcast ist ein Film,
wa?
Bitte?
Ein Film über uns.
Podcast. Ein Film über uns? Gar nicht, denn es geht um einen Mann. Also der Film ist vom Regisseur von The Signal, oder einem der Regisseure von The Signal, wer den kennt. Das ist ein sehr guter Film, wie ich finde, wo drei Regisseure dran gedreht haben. Jeder hat so einen Part gedreht und Jacob Gentry war einer von denen. Und der hat jetzt hier mit seinen nächsten Langspielfilm gemacht. Und es geht um einen Mann, der ist so Videoarchivar fürs Fernsehen, der archiviert halt alte TV-Sendungen und so weiter und entdeckt in diesen Bändern irgendwelche, ja, Broadcast Signal Intrusion ist so ein bisschen wie jetzt, ja, wie so ein Piratensender, der sich also nur im Fernsehen, also wenn dann quasi dein Signal gekapert wird, so ein bisschen Videodrome-mäßig, dass du so einen Sender findest, der eigentlich nicht da sein dürfte, aber der wird dann quasi überspielt auf das reguläre Programm und er findet dann in diesen alten Aufnahmen, die er archivieren soll, findet er seltsame Botschaften und er glaubt dann dahinter eine Verschwörung zu erkennen und geht dieser eben nach und investigated diese. Und den fand ich wirklich sehr, sehr spannend. Ich mag eh so Conspiracy-Geschichten und so ein bisschen, ja, fast auch so ein bisschen so Fincher-esque, so ein bisschen. Hat mir sehr gut gefallen. Fand ich wirklich sehr spannend. So ein bisschen so, du weißt selber nachher nicht mehr so, was kannst du glauben. Und du siehst auch diese Videoausschnitte, die er sich da anguckt, die sieht man auch. Und die sind teilweise echt sehr skurril und spooky. Und die haben oft mit so Masken zu tun. Und der Maskenbildner, dieser Short-Videos, die du in dem Film siehst, die sind von dem FX oder Maskenbildner von Possessor. Von dem Brandon Cronenberg Possessor. Und das sieht man. Das sieht man, weil die eine ähnliche Effektivität, was die visuelle Skurrilität haben, besitzen. Und das fand ich wirklich spannend. Also da nochmal so ein Tipp, würde ich mitnehmen, wenn ihr die Zeit findet. Und dann würde ich noch einen noch kurz hervorheben wollen, oder sagen wir zwei. Einen ganz kurz, Hunter Hunter, extrem böser Backwood-Film, Familiendrama, trifft auf Abenteuer, trifft auf What the Hell? Mit einem der bösesten Filmenden der letzten zwei Jahre, würde ich sagen, auf jeden Fall. Könnt ihr euch auf jeden Fall mitnehmen, wirklich, wer noch mal so ein bisschen Schlag in die Magengrube haben möchte. Und dann auch noch ein Film, ich muss wieder nach Südkorea gehen, denn die haben wirklich wieder einiges am Start, auch bei diesem Filmfestival. Spirit Walker hat mir sehr gut gefallen. War ein Film oder ist ein Film über einen Mann, der wacht auf in einer Situation, in der er nicht weiß, wie er hingekommen ist und bemerkt plötzlich, dass er alle 12 Stunden den Körper wechselt. Also Er schläft quasi ein oder er bricht kurz zusammen, wacht auf und er ist jemand anders. Und er muss rausfinden, warum das passiert, wer die Menschen sind, in die er schlüpft und wer er aber vor allem eigentlich ist, weil er kann sich nicht erinnern, wer er eigentlich ist. Also er muss sich selbst finden und gleichzeitig rausfinden, warum er diesen Körpertausch macht. Und das Ganze in so einem Syndikats-Gangster-Thriller mit teils harten Martial-Arts-Momenten und auch einigen blutigen Shootouts. Fand ich sehr gut und sehr spannend tatsächlich. Gefiel mir auch wirklich sehr, sehr gut. Also gerade südkoreanisches Kino ist wirklich wieder einiges dabei bei diesem Fantasy-Filmfest. Ja, sehr wie gut. Gesagt. Und vielleicht auch kurz so noch ein, zwei Highlights für mich, die ich noch nicht gesehen habe, wo ich mich aber darauf freue. Da kannst du ja gleich dann gerne auch nochmal sagen. Also mit am meisten, also Raging Fire haben wir ja schon gesagt. Und ich glaube, noch mit am meisten würde ich mich, glaube ich, freuen auf Dashcam. Das ist nämlich der neue Film vom Rob Savage. Der hat diesen sehr guten, und ich weiß, den magst du ja auch, Chris, Host gedreht. Ja, dieser Pandemie-Horrorfilm in Zoom, der nur eine knappe Stunde oder 70 Minuten geht, der, glaube ich, eben so ein Social-Screen-Horrorfilm, den ich sehr, sehr, sehr spannend fand für das Genre. Der war sehr, sehr spooky, sehr Jumpscare-lastig, aber die gute Art so. Und genau, der hat einen neuen Dashcam. Da geht es natürlich, wie der Name sagt, um so, man sieht quasi den Film aus der Perspektive von so einer Auto-Dashcam, die eben vorne aus dem Auto rausfilmt. Mehr weiß ich darüber nicht, aber der hat mit Hoss wirklich so rasiert. Da bin ich echt sehr, sehr gespannt drauf. Und auf Lamp bin ich gespannt. Da weiß man auch nicht viel von, außer dass scheinbar, es geht so ein bisschen in Serie, also ein ernsthafter Black Sheep. Scheinbar wird irgendwie ein Junge geboren, der aber irgendwie einen Schafskörper hat oder so. Don't know. Einfach ein sehr absurdes Drama, so ein bisschen. Natürlich Innocence, haben wir schon drüber gesprochen. Freue ich mich persönlich noch drauf, weil noch nicht gesehen. Und ja, ich glaube, das sind noch so meine Highlights, die ich auf jeden Fall auf dem Festival dann noch mitnehmen möchte.
Ich habe Bock auf Crabs, tatsächlich.
Ja. Wobei, er wundert mich ja bei dir, ne?
Weil ja, aber ich glaube, wenn das hier Creature Feature und wenn die Effekte vielleicht auch cool sind.
Aber es ist Comedy, ne? Es ist Horror-Comedy.
Ja, aber ich mag ja so Schalentiere nicht so.
Du, Lust habe ich auch drauf, aber ja.
Wenn er so ein bisschen den Geist von Roger Corman atmet, dann glaube ich, dann bedient das schon ganz gut. Und jetzt wird dich jetzt auch wieder überraschen. Ich habe auch Bock auf, den hast du sogar schon gesehen, Brain Freeze.
Den habe ich gesehen.
Ist das Comedy für mich? Also es geht ja Richtung, klingt so ein bisschen wie Shaun oder Zombieland so?
Ja, in klein. Es ist halt ein Zombie-Film und es geht darum, dass die Mutation diesmal durch so einen, wie heißt das, so ein Fertilizer, also für Unkrautvernichter ausgelöst wird. Und die Zombies kriegen alle grüne Augen und bluten auch grünes Blut. Und das Ganze in so einer super richen Community bricht das halt aus, alle super edle Häuser und überhaupt und kommen halt nicht mehr raus, weil sie halt unter Lockdown gestellt werden. Ich fand den okay, weil der für einen Zombie-Film mal wieder nicht so komplett Standard war, allein durch die Prämisse. Der hat auch ein paar nette Gore-Momente, die Effekte waren gut. Und ja, der nimmt sich nicht ernst, aber ich fand die Comedy nicht lustig, leider.
Ah, okay.
Also er ist auf jeden Fall kein Schauen. Also,
dann finde ich sie vielleicht mal lustig. Wer weiß.
Also der Film könnte dir vielleicht besser gefallen, weil er eben. Also er ist unabsichtlich nicht lustig. Er will lustig sein, aber ich finde, er ist gar nicht lustig so richtig. Aber musst du, also ich fand ihn jetzt für einen Zombie-Film okay so. Also gerade also dafür, dass wir so viele so 0815 Zombie-Filme natürlich immer haben, war der echt doch mal tatsächlich ein ganz guter Watch. So konnte man einmal weggucken. Fand ich in Ordnung, ja.
Und natürlich den letzten koreanischen Film wollen wir nicht außer Acht lassen. Da habe ich auch Bock drauf auf Hard Hit. Mhm. Das Kammerspiel. Oder das halbe Kammerspiel bin ich auch sehr gespannt drauf. Aber generell ist es sehr divers aufgestellt, finde ich. Wir haben ja auch noch ein paar, ja, wir haben auch noch The Spine of Night, auf den wir jetzt mal noch nicht so genau eingehen wollen, der ja auch gezeichnet ist, zum Beispiel so ein Zeichentrickfilm. Und wir haben natürlich vor allem auch, der könnte vielleicht auch das Publikum ein bisschen spalten, den Abschlussfilm des Festivals, der Weihnachten so ein bisschen vorzieht, nämlich Silent Night mit Keira Knightley. Auf dem oder in dem eine eigentlich gemütliche Weihnachtsparty wohl komplett eskalieren wird. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Also wir haben da einiges noch im Angebot, was wir auch noch nicht gesehen haben und auf das wir uns freuen werden.
Ja, das Programm ist schon echt ziemlich gemischt, ja. Ja. Und vor allem wäre vielleicht, das ist vielleicht auch so ein Tipp, den habe ich aber auch noch nicht gesehen. Ich habe nur schon von den Kollegen Hahn und Schröckert auch dazu was gehört, die ihn schon gesehen haben. Wäre so in die Richtung, diese Filme, die gibt es ja fast auf jedem FFF eigentlich, so Richtung Greasy Strangler. Und Night of the Virgin und sowas, Markus, sehr widerlich und eklig, wie der Fried Berry oder sowas. Da gibt es einen, der heißt Mother Schmackers. Und der Film beginnt wohl damit, dass jemand seine eigene Scheiße in der Pfanne brät. Und wenn man dann nicht rausgeht, dann ist man im richtigen Film.
Und im richtigen Festival.
Also wer auf so kompletten, widerlichen Ekelscheiß steht, der dich komplett zum Kotzen bringen will, dann... Für den ist Mother Schmackers was. Das ist halt Geschmackssache, glaube ich, im wahrsten Sinne des Wortes, ja.
Sehr gut. Ja, das soll unser Ersteindruck gewesen sein. Freut euch auf jeden Fall auf unsere Coverage in 2 Wochen, wenn in Hamburg das Ganze startet und wir euch dann in sehr, sehr regelmäßigen Abständen vom Festival berichten und natürlich auch noch zu allen anderen Filmen so ein paar Meinungen präsentieren werden.
Ja, wenn ihr da seid, wie gesagt, scheut euch nicht, sagt gern Hallo und wie gesagt, wenn ihr Bock habt, euch dann auch gerne mal vors Mikro zu stellen und uns mal ein paar Eindrücke ins Mikro zu sprechen, dann seid ihr immer gerne natürlich willkommen.
Und wir hören uns schon in wenigen Tagen wieder. Es ist jetzt gerade, es ist halt Oktober, ne? Ich meine, das ist der Horrormonat.
Es ist unser Monat.
Also kommen wir auch deutlich öfter hier zur Sprache. Ihr bekommt natürlich pünktlich zum Kinostart von Halloween Kills auch den Eindruck von uns dreien zu diesem Film. Ich glaube, es wird auch dort sehr, es gibt einiges zu diskutieren. Ich bin sehr gespannt. Und das bekommt ihr dann pünktlich am Donnerstag ab 0 Uhr zu hören. Darauf könnt ihr euch freuen und auf alles Weitere. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart und besorgt euch Tickets fürs Fantasy Filmfest, damit es auch weiterhin so eine tollen Festivals geben kann und wir unsere liebsten Genre abfeiern können im Kinosaal.
Den Link packen wir euch in die Shownotes, ansonsten fantasyfilmfest.com. Da kriegt ihr auch von da aus, dann kriegt ihr die Links zu allen Festivalstätten für die jeweiligen Kinos, weil die
Programmheft zum Downloaden.
Programmheft zum Downloaden komplett, wie gesagt, by the way, Tipp, es sind 5 Stück, die ich geschrieben habe, vielleicht findet ihr sie. und ihr kriegt dann, weil die ganzen Tickets gibt es auf den jeweiligen Seiten eurer Kinos in der Stadt. Ja. Also nicht auf der FFF-Seite, aber da sind alle drauf. Also wie gesagt, verlinken wir euch nochmal.
Easy. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons. Ciao.
Tschüss.